davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah. Hallo zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Unser heutiger Gast, ich kenne ihn eigentlich noch nicht wirklich. Ich weiß, dass er schon eine Frage oder mehrere Fragen zu unserer Fragerunde gestellt hat, aber damals konnte ich ihn noch überhaupt nicht zuordnen. Matthias kennt ihn auf jeden Fall viel, viel besser von Fortbildungen und auch von einem Festival. Er hat aber bisher noch keine Kindermusik veröffentlicht. Aber eines seiner Kinder, ich wollte eigentlich sagen seine Tochter, aber ich bin mir nicht sicher, ob es seine Tochter war, hat uns geschrieben, dass er das unbedingt machen sollte. Und auch wir sind der Meinung, dass er sich unbedingt trauen sollte. Herzlich willkommen, Premi.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, Matthias.
Hallo, Lucia. Ja, das ist ein unbedingtes Ziel dieser Folge von Heidi Dai und Rock'n'Roll, dass Premi endlich mal seine Lieder veröffentlicht.
Wir haben ja schon ein bisschen was gehört. Also ich glaube, wir können gut an ihm arbeiten. Das schaffen wir, oder?
Ja,
ich bringe mich mal in Position.
Das ist schon, schon ein Projekt, was ich schon länger verfolge, ihn zu überreden, das endlich mal zu machen.
Jetzt sind wir zu zweit.
Jetzt sind wir zu zweit und jetzt machen wir es öffentlich. Und wir haben ja auch Unterstützung, wie du eben schon schön geschildert hast. Ich hoffe, dass uns das gelingen wird, ihn endlich davon zu überzeugen, dass er seine Sachen mal veröffentlichen muss. Im Grunde bringt er eine große Expertise mit, denn du hast es eben schon erzählt,
er hat deine Fortbildungen besucht.
Erstens nicht nur meine, sondern auch von vielen guten und netten Kollegen. Also er hat auch schon Fortbildung von Gerd Müller, von Unmada, von Robert Metcalf, von Katu. Also er hat schon eine ganze Bandbreite von Fortbildungen besucht. Da bin ich nicht der Einzige. Und daraus hat sich ja dann auch dieses Festival entwickelt, das er in Gotha organisiert. Und wo er auch eben schon viele Kollegen zu Gast hatte. Und das Besondere bei Premi ist ja, wenn er so ein Festival macht, dann spielt er selber mit. Also wir haben die Konzerte, die ich da gemacht habe, dann auch zusammen gemacht.
Heißt, er hat dich begleitet oder hat er sich da auch schon getraut, seine Lieder zu spielen?
Das hat er auch schon mal.
Also wir könnten ihn doch eigentlich fragen,
das
oder?
Hat er auch schon mal gemacht nach mehreren Überredungen. Aber im Prinzip hat er eigentlich immer erst mal unsere Lieder oder meine Lieder
mitgespielt. Was ja auch nett ist. Aber spiel doch deine eigenen Lieder.
Ja, tatsächlich auch schon bei dem ein oder anderen Konzert gemacht. Zumindest die Begrüßung habe ich meistens übernommen bei den Konzerten. Ja, sie sind alle, ich will sie jetzt nicht in den Schatten der anderen Gäste stellen, aber so ein bisschen ging es dann schon um die Zugereisten bei den Veranstaltungen. Also ich habe die Eröffnung gemacht, die Leute vorgestellt, mitgespielt, da ja die Lieder von den Gästen mir nicht gänzlich unbekannt waren, aus bekannten vorgenannten Gründen.
Aber wir haben ja auch schon noch mit weiteren Kollegen vor Ort gespielt. Ne? Ja. Ich denke an Pappschlump,
ja, Nico.
Nico und
Olaf.
Olaf, genau. Ja. Die also hier im, oder hier sage ich jetzt schon, also da mehr im Gotha-Thüringer Raum unterwegs sind. Mhm. Die waren ja auch mit dabei bei diesen All-Star-Festivals im Schlachthof.
Ja, das ist makaber, ne? Klingt makaber, aber das.
Aber in Karlsruhe gibt es auch einen Schlachthof.
Okay.
Das ist auch eine Kulturstätte. Also.
Ja, ist jetzt leider keine mehr. Es ist, musste leider zumachen. Aber wir haben ja auch ein tolles 10-jähriges Jubiläum. Naja, Jubiläum sagt man ja nicht bei 10 Jahren, aber wir hatten eine tolle Festivalgala zum 10-jährigen mit vielen, vielen Gästen. Uni war da, Matthias war da, Spunk, Robert Metcalf. Also das war schon ein Feuerwerk.
Aber jetzt ist es ein bisschen eingeschlafen, oder, das Festival?
Ja, also wir hatten uns ja vorhin unterhalten, wir haben uns vor 3 Jahren das letzte Mal gesehen, wenn, wenn ich so überlege. Und es, wir haben ja auch Namen genannt, woran es liegt. Mhm. Also, dass wir 2 Jahre quasi gelähmt waren, was sowas anging. Und bei mir sich auch beruflich, beziehungsweise ja doch beruflich, ziemlich viel verändert hat in der Zwischenzeit. Und ich mit meinen zeitlichen Ressourcen im Moment etwas sparsam umgehen muss, um mich nicht zu verzetteln. Aber im Grunde gehe ich schon jetzt mit der Idee schwanger, dass dieses Jahr zumindest in, naja, vielleicht in einer kleineren Form erstmal wieder das Flämmchen wieder auf.
Oh, das hört sich doch gut an.
Ja.
Das hört sich doch gut an. Und das, obwohl, ich meine, du machst ja eine Musikschule in Gotha, Tonart. Du studierst nebenbei, also du...
Und er hat 3 Kinder
Und du hast
nebenbei.
3 Kinder.
Ja, aber ich habe eine tolle Frau, die mich dahingehend unterstützt. Also von daher, ohne den Background, den familiären und ohne die Unterstützung durch die Familie, könnte ich das nicht durchziehen.
Wie ist es zu studieren?
Interessant. Ich bin ja nun in meinen Mit-40ern mittlerweile. Und einerseits bin ich mit vielen tollen jungen Menschen zusammen, was mir sehr gut gefällt. Und ja, aber sonst fühlt sich's seltsam an, wieder lernen zu lernen vor allen Dingen. Und sich
geht das noch? Geht da noch was
rein? Ich glaube, Lernen geht automatisch immer, oder? Aber der Prozess ist länger.
Ja, also Dinge, die auswendig gelernt werden müssen für manche Klausuren, dauern schon heftig lange. Also das ist schon Wahnsinn. Aber man bringt
auch. Merkst du, das ging das früher leichter?
Ja, wenn ich jetzt sage, dass ich früher nicht ganz so schlimm fleißig war für die Schule, wäre das eigentlich jetzt gemein. Aber ich bilde mir ein, dass es früher leichter ging. Ja.
Ja.
Naja, und es sind ja einige meiner Professoren auch jünger als ich. Also das ist schon ziemlich, ich möchte sagen, seltsam manchmal, sich auch diesen Rollenwechseln immer hinzugeben. Mhm. Vom Studierenden mit dem Zug dann wieder nach Gotha zu fahren, sich in die Musikschule zu setzen und in die Rolle des Lehrenden zu gehen, das ist schon.
Du bist auch Inhaber, oder, von der Musikschule?
Genau, wir sind im Grunde ja 2 Leute, die die tolle Musikschule aus der Taufe gehoben haben, vor jetzt auch, ja, wir sind jetzt im 11. Jahr, ja, auch schon 10 Jahre rum. Übrigens auch ein Matthias.
Schaufi.
Ja, Schaufi, ganz genau.
Schönen Gruß.
Ja, schönen Gruß an Schaufi, der übrigens auch im Internet jetzt sehr wild unterwegs ist auf Twitch und da fast jeden Morgen Live-Musik macht. Aber nicht Kindermusik, sondern halt wirklich Popularmusik, Irish Folk, alles Mögliche. Das lohnt sich auch mal. Toller Kerl.
Aber dann ist es ja nicht nur Musiklehrer sein, sondern als Inhaber hat man ja dann auch nochmal andere Dinge zu erledigen. Also du hast da schon ein gutes Pensum, das du erfüllen musst.
Also über mangelnde Arbeit kann ich mich tatsächlich nicht beschweren, das stimmt schon, ja.
Du kennst dich eben gut aus und hast viele verschiedene KollegInnen, also es sind hauptsächlich Kollegen, die du kennst, ne? Kennengelernt und kennst viele Lieder und benutzt die Lieder in deinem Unterricht und singst die in den Konzerten. Und da wäre für mich die Frage, was macht denn für dich ein gutes Kinderlied aus?
Was macht für mich ein gutes Kinderlied aus? Ich habe das große Privileg, dass ich die Leute, die Kinderlieder schrieben, von denen ich sie sehr gerne übernommen habe, auch aufgrund der Fortbildung kennengelernt habe. Und ich finde immer, dass diese Lieder ganz stark mit der Person zusammenhängen. Also für mich haben die Lieder, wenn ich sie mir im Vorfeld angehört habe und es ist schon mal irgendwo was rübergeschwappt, nicht so viel hergemacht, wie wenn ich sie von demjenigen, der sie geschrieben habe, interpretiert gesehen habe und den Gedankengang mitverfolgen konnte, was den er damit verbunden hat, welche Bewegungen er dazu gemacht hat, was ihn da bewegt hat. Das fand ich super spannend. Also was macht für mich ein gutes Kinderlied aus? Na, ganz vordererst Reime, die nicht so schlimm vorhersehbar sind. Ja, also das ist immer so der Anspruch für mich, auch an meine Musik und meine Lieder. Und das ist auch der Punkt, warum ich mich ja wenig traue, meine Sachen rauszulassen, weil ich immer denke, dass es dann so, ohne das jetzt bewerten zu sagen, aber dass es dann so eine Vorhersehbarkeit wie beim Schlager abdriftet, dass man schon in der Zeile davor weiß, was in der nächsten passiert. Und da sind halt so Leute wie Robert Metcalf, die so unglaublich intelligente Texte schreiben, für mich so, naja, ein Maß, an dem ich mich vielleicht messen möchte, keine Ahnung.
Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, einfach mal anfangen und rausschicken ist eine gute Variante und dann, man wächst ja auch damit und ich finde, es ist auch schön zu sehen, wenn man den Wachstum zu hören, wenn man die Entwicklung hört. Man muss nicht mit dem ersten Lied perfekt sein, ist mein Empfinden. Siehst du es anders, Matthias?
Kommt drauf an, was man mit dem ersten Lied vorhat und macht, denke ich.
Wenn du
und
Superstar
perfekt,
werden willst.
Was heißt schon perfekt? Gibt's, was ist denn das perfekte Lied? Wer hat denn schon mal ein perfektes Lied geschrieben?
Ich glaube, also, das ist auch gar nicht der Anspruch von Kinderliedern, perfekt zu sein, sondern irgendwie sollen sie was in Kindern bewegen, aber ich möchte mich zum Schluss auch damit identifizieren können. Es ist schon perfekt. Perfekt ist vielleicht
gut,
auch...
Gut, perfekt war vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ja. ich meine dieses Verkopfen, bis man sich einigermaßen sicher, man ist sich ja nie sicher, ob der Text passt oder nicht und dann ist es eben wie bei dir, dass man die Lieder nie rauslässt.
Naja, nie rauslässt. Also ich spiele sie schon, wenn ich selbst Kinderkonzerte gebe, spiele ich sie schon. Ne?
Na, dann kriegst du ja auch schon Reaktionen.
Ja, und aber das ist vielleicht auch das, was ich vorhin meinte, dass das Lied immer dann mit dem Interpreten kommt. Also nicht die zwei Sachen nicht getrennt
voneinander. Aber das ist dann jetzt aus der anderen Sicht. Das finde ich ja auch wichtig. Ja. Ne? Wenn du sagst, ja, ich habe das gesehen, wie das der Interpret rüberbringt und der Interpret selber, also ich oder du in diesem Fall, siehst ja dann, ob es irgendwie die Leute anspricht und ob es irgendwie weitergeht oder ob es irgendwie so ein Ding war, was ich mehr so für mich gemacht habe und ich merke, es geht aber irgendwie an den Leuten und an den Kindern vorbei.
Ja, das ist schon auch das Privileg, dass ich ja zumindest im Moment, bedingt durch das Studium, in einem Kindergarten die musikalische Früherziehung noch anbiete und da auch immer mal eins von mir mit rauslasse, um zu sehen, wie es funktioniert in der Praxis. Und das finde ich ganz schlimm wichtig. Also, dass man es nicht nur der Musik an sich, schwer ausgedrückt, nur für die Musik an sich macht, um ein Lied zu machen, sondern dass man halt auch messen kann, wie es funktioniert oder wie es durchsetzt oder wie es ankommt.
Wie es ankommt, also wir sind ja hier im Podcast auch immer interessiert an der Frage, wie sich das Ganze in diesem Spannungsfeld zwischen pädagogischem Anspruch und Entertainment bewegt und bewährt. Und da bist du ja jetzt einer, der genau am Schnittpunkt sozusagen arbeitet und lebt. Und was würdest du sagen, sind Kinderkonzerte der bessere Musikunterricht?
Vielleicht eine tolle Ergänzung, würde ich sagen. Also, dass man Musik, wie er vielleicht manch, oder Musikunterricht, wie er manchmal gegeben wird, ist für mich mitunter am Thema vorbei, weil ich bilde mir ein, dass die Kinder, wenn sie aus dem Kindergarten kommen und dort musikalische Früherziehung genießen durften und mit dem Feuer für Musik und Musik ist cool rauskommen und dann manchmal in den Schulunterricht entlassen werden und dort mitunter Personen sind, die zu sehr auf die theoretischen Aspekte eingehen, als auf den spaßbringenden Effekt von Musik. Und du kannst so viel auch transportieren, ohne erstmal diesen theoretischen Hintergrund. Im Vordergrund steht ja das Mitmachen, das Klatschen. Du kannst Rhythmik entwickeln, du kannst Mitsingen entwickeln, du kannst einen Kanon einüben, auch auf der Bühne, ne? Also im Kinderkonzert selbst. Also einfach, um dieses Verkopfte auch aus dem Unterricht rauszubringen, finde ich immer ganz spannend. Und es könnte sich so toll ergänzen und auch fächerübergreifend ergänzen.
Und da ist ja das größte Problem, dass viele fachfremd Musik unterrichten. Und dann ist es ja das Einzige, woran man sich wirklich festhalten kann, ist die Theorie.
Ja, und CDs, ne? Und das ist ja dann auch wieder das Spannende. Ich finde es halt super schade, dass ganz oft im schulischen Musikunterricht Leute sitzen, die vielleicht theoretisch dann auch wirklich fit sind, aber Kindermusik dann nur noch von CDs kommt und irgendwie dieses Live-Erlebnis komplett fehlt. Das finde ich total schade. Erinnere mich halt an meine Kindheit. Also in meiner Kindheit mein Klassenlehrer war damals selbst Gitarrist und ich fand das total beeindruckend. Er zog seine Gitarre im Unterricht raus und ob das jetzt Mathe war oder ob das, früher hieß es ja nicht Heimat und Sachkunde bei uns, sondern Sachunterricht. Aber dann konnte der ein Lied spielen. Ich fand das total beeindruckend.
Also würdest du umgekehrt sagen, der bessere Musikunterricht ist der, der Elemente aus Kinderkonzerten aufnimmt?
Ja, das sind so ergänzende Komponenten. Also wenn es zum Beispiel mancher Lehrkraft gelänge, den Unterricht aufzulockern durch Musik, Das meine ich eher auch.
Also den Musikunterricht auflockern durch
nein,
Musik?
Nein, also normalen Unterricht.
Ich bin jetzt in allen Unterrichtsformen. Also wenn du, weiß ich nicht, weil das
wenn
ja...
Wenn Musik ein Alltagsbegleiter
ja,
wird.
Ja, ganz genau, das meine ich. Also wenn es so fächerübergreifend ist, das ist was kann denn Musik transportieren? Musik kann ja
alles.
Auch, ja, Musik hat sprachliche Aspekte, du kannst mathematische Aspekte transportieren und da bist du ja prädestiniert, du bist ja auch so ein Mathematik-Nerd in irgendeiner Form oder Naturwissenschafts-Nerd. Aber dass man halt Dinge durch Musik auch transportieren kann. Ne? Und wenn die dann noch live kommt und nicht nur von CD, meine, klar, hat nicht jeder die Gabe, ein Musikinstrument zu spielen, logisch. Ne? Aber wer es kann, der soll es einbringen, in jede Form von Unterricht.
Stimme ich dir zu.
Ich auch.
Aber jetzt sind wir ein bisschen von deinen Kinderliedern abgekommen und wir haben eine klare Aufgabe.
Ach so, ich habe gedacht, ich habe es geschafft.
Gibt es was dir helfen würde, dich zu trauen?
Ja, das ist schwer zu sagen, aber das ist vielleicht auch dieses Verkopfte oder das, den eigenen Hang, diesen eigenen perfektionistischen Hang. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit bezwecke, wenn ich sie jetzt veröffentliche. Das weiß ich immer noch nicht so ganz genau. Also ich habe sie ja auch lieb und gern und präsentiere sie auch mal in dem Rahmen der Konzerte. Ich weiß nicht, was der Mehrwert ist, wenn sie dann auf die Menschheit losgelassen werden. Weil es gibt so unglaublich viele schöne Kindermusik schon. Und wartet die Welt auf Bremi? Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall tut sie das. Das ist ja eben gerade das. Du bindest sie jetzt noch sehr an dich, indem du sie eben halt nur bei deinen Live-Konzerten oder bei deinen Kindergarten-Früherziehungssachen spielst. Aber in dem Moment, wo du sie dann veröffentlichst, beziehst du die Welt mit ein und trägst deinen Teil dazu bei. Das ist schon eine wichtige Stimme, die dann da dazukommt. Also du hast ja auch eine gewisse Verantwortung dieser Stimme, die aus dir spricht, gegenüber.
Und es ist auch wirklich schön, wenn du urplötzlich Nachrichten bekommst von Menschen, die du nicht kennst, nicht weißt, wie sie aussehen, die sagen, hey, ich habe dein Lied entdeckt, total cool, ich habe es umgesetzt im Unterricht und so.
Ja, definitiv, da bist du ja prädestiniert mit der Erfahrung. Ja, vielleicht ist es auch die umgekehrte Angst, genau das Gegenteil eben zu erleben, ne? dass man es dann rauslässt und irgendjemand sagt, ja, Bremi, weiß nicht, es klingt irgendwie so, als wäre es gar nicht fertig.
Ich glaube, das passiert äußerst selten. Ich hatte gerade so ich habe gerade an Matti gedacht, der erzählt hat, Matthias ist so sein Mentor und mit ihm bespricht er auch immer wieder Liedtexte oder Songs und ich habe das ja mit Steffen Janetzko. Also das, vielleicht hilft dir so ein Begleiter oder eine Begleiterin, die dich dabei unterstützt, weil es ist natürlich immer von Vorteil, jemanden an der Seite zu haben, der schon Erfahrung gesammelt hat, der schon weiß, wie der Hase läuft da im Kindermusikbusiness.
Im Showbiz.
Wer weiß schon, wie der Hase läuft im Showbusiness, im Kindermusikbusiness?
Naja, also was Fakt ist, dass du und auch der Steffen, dass ihr eine Entspanntheit habt. Wenn ich mich daran erinnere, an meine ersten Songs, die veröffentlicht wurden, da war ich sowas von nervös. Wer wird den hören? Was wird passieren? Also das war es war fast nicht auszuhalten. Und da hat es mir gut getan, den Steffen an meiner Seite zu haben, der gesagt hat, hey, das Lied geht jetzt raus, es werden vielleicht nicht viele Menschen hören, aber es geht seinen Weg. Und du wirst vielleicht erst in 3-4 Jahren sehen, ob du mit diesem Lied irgendjemanden erreichst und wo deine Reise hingeht. Und das finde ich gut und war für mich wichtig. Und ich glaube, dass es eben gut ist, so Menschen wie dich zu haben, die andere Menschen dabei unterstützen. Und in einer gewissen Weise machst du das ja auch mit mir hier im Podcast. Ich lerne so viel durch dich. Und vielleicht ist das was dem Bremi helfen würde, wenn er jemanden hat,
naja,
der Erfahrung hat.
Das muss ich aber mal gleich gerade rücken. Hatten wir auch in der Weihnachtsfolge schon besprochen. Ich lerne auch viel durch dich. Also,
ja, also ist
du
es
hast
ja
schon auch
Gewinn
ja.
Für alle.
Aber so eine Interaktion, also so, was ihr zusammen macht, also das hilft euch doch beiden in irgendeiner Form, ist da ganz logisch. Und jedes Mal, ich hab's ja auch, wie oft haben wir uns schon unterhalten, der Matthias und ich auch abends vor oder nach Konzerten und haben über Kindermusik gesprochen. Also es ist jedes Mal für mich auch so, also ich weiß genau, wenn ich hier rausgehe nachher, habe ich den Mut? Und wenn ich zu Hause ankomme und dann das erste Mal wieder auf die Leertaste drücke in meinem Aufnahmeprogramm und es mir dann anhöre, sage ich, naja, perfekt ist es halt nicht. Ne?
Ich kenne das.
Das kenne ich doch von dir.
Ja. Ich habe das mit einem Album, also mit einer CD. Ich gehe jedes Mal vom Podcast nach Hause. Ich reise nach Hause. komme zu Hause an und habe die Idee schon wieder verworfen, weil ich es mich dann doch nicht traue.
Ja. Da kann ich absolut nachvollziehen.
Aber es gibt nette Kollegen, wie auch ein Toni. Trau dich einfach, tu's einfach, hat er mal zu mir gesagt.
Ja, okay.
Tu's einfach.
Gut, wir hoffen, dass es irgendwo in diese Richtung nochmal geht bei Bremi. Wollen wir dann mal gucken, wo es herkommt?
Ja, können wir machen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ihn zu bearbeiten.
Dann gucken wir mal auf deine Lebenslieder.
Okay.
Das geht sehr interessant los, und zwar im Jahr 1947. Da bin ich sehr gespannt, wo das herkommt. Da gibt es eine bestimmte Frau, die Gisela heißt, mhm, und die in einem Lied, das Hallo kleines Fräulein, besungen wird von einer Band, die sich die Drei Travelers nennt. Was hat das denn mit dir zu tun?
Ja, das ist schon der, sagen wir mal, familiäre Kontext. Also Musik ist ja immer einsozialisiert in irgendeiner Form. Also du entwickelst ja deinen Musikgeschmack auch ganz klar vor dem Hintergrund deiner Familie in irgendeiner Form. Und das ist ganz klar mein Papa, der mittlerweile schon über 90 Jahre alt ist. Also das ist ein Lied, was ihn in seinem Studium begleitet hat. Er hat in Dresden studiert und das ist seine Jugendzeit. Und die, das lief halt bei uns oftmals auf Kassetten. Und das war ein Lied, das mich sehr angesprochen hat. Fand ich richtig toll.
So in dieser Bandoneon-Version, das ist ja sehr einprägsam, dieses...
Ja, es hat so Gypsy-Elemente, ne? Also es ist Gitarre, Bandoneon und ja, genau. Also dieser Swing, der macht's halt wirklich. Das ist ziemlich cool.
Also ich habe da auch verschiedene Aufnahmen von gehört und da wird tatsächlich auch, also in einer Aufnahme zitiert der Bandoneonist dann tatsächlich Sweet Georgia Brown oder sowas in so einem Instrumental. Also diese Verbindung sehe ich durchaus auch. Hast du eine präferierte Aufnahme?
Nee, tatsächlich nicht. Also es gibt so einen Hits aus den 40er Jahren, gibt so eine Compilation und da ist es drauf. Und das geht schon ziemlich gut.
Dann werden wir es da mal rausziehen und uns anhören.
Wie im Paradies, Gisela, ich lieb dich, du bist süß.
Lucia, jetzt kommt einer unserer Hitlieder. Also wir haben ja so ein paar Komponisten oder Interpreten, die häufig genannt werden im Podcast. Und der nächste, den wir hören, ist ein klassischer Komponist. Welcher könnte das sein?
Also ich möchte mal schlau klingen, deswegen sage ich es jetzt. Es ist Bach, aber ich habe gespickelt.
Ich hätte es sonst verraten.
Also, deswegen, ich wollte das vorwegnehmen.
Johann Sebastian Bach ist, glaube ich, der klassische Komponist, der hier am häufigsten genannt wird als, wie auch immer, Lebenslied. Ja. Und du hast auch noch so zwei richtige Klassiker rausgehauen, nämlich das Präludium Nummer 1 in C-Dur und die Fuge in D-Moll, Toccata und Fuge in D-Moll von der Orgel, die man immer so aus Vampirfilmen kennt, ne?
Ja, genau.
Hast du die auch gespielt?
Ja, aber nicht auf der Orgel. Also ich habe es mir mal auf dem Klavier mehr oder minder drauf gedrückt.
Ah, witzig. Ich habe das zu Hause, mein Vater hatte so eine Heimorgel. Ja. Da habe ich immer dieses Ding gespielt.
Ja, ich sag mal, die Toccata am Anfang geht schon noch. Ne? Ja. Die Fuge wird dann schon komplex im Spielen. Das ist, weil das auf mehreren Ebenen läuft. Ja. Das ist ja das Prinzip der Fuge. Und den ersten Titel, also das Präludium Nummer 1, das war schon eins der Lieder, die mich selbst dann reizte, als ich Klavier spielte. Und man hat ja anhand der klassischen Literatur viel gelernt und es waren viel, ich war ja noch zu DDR-Zeiten, als ich meinen ersten Klavierunterricht genoss, ich möchte es jetzt nicht genießen nennen, meinen ersten Klavierunterricht hatte. So ist es vielleicht richtiger. Und ich wollte mich halt aus diesen aus diesen Lehrwerken irgendwo mal befreien. Und da mein Vater ja, also das Klavier stand auch in meinem Kinderzimmer und da mein Vater auch viele Noten angesammelt hat, war auch das berühmte Werk, das wohltemperierte Klavier drin. Und da habe ich mal drin rumgestöbert. Und das sah machbar aus. Hatte keine Vorzeichen, klar, C-Dur. Also habe ich mir das draufgedrückt und das war machbar.
Ach so, interessant. Das war so das erste selbst errungene Stück.
Ja, genau, das selbst erarbeitete und aus, naja, und das, deswegen weiß man dann oder nimmt man dann auch in seinen beruflichen Kontext mit, was es schon wert ist, wenn man etwas machen möchte, als wenn man es nur übergestülpt bekommt. Das macht schon einen Unterschied.
Und die Toccata hast du dir dann auch selber ausgesucht?
Ja, das ist dann ein wahnsinnig beeindruckendes Stück und ich sag mal, Bach ist ja sowieso, was die Harmonien angeht und was ja, man sagt ja nicht umsonst, das war so der erste Jazzer, den es gab, ne? Aber was die Harmonien und die Auflösungen und Akkordfolgen angeht, wenn man das mal so analysiert, das ist schon Hammer.
Hör mal rein in den Hammer.
Ja, sind ja zwei Hämmer.
Haben wir halt Doppelhämmer.
Wir werden da wieder ein Mashup machen.
Yeah.
So, und dann hast du unter Schlaflosigkeit gelitten. In deinen, was weiß ich, 20ern vermutlich. Also es zumindest heißt dein nächstes Lebenslied so,
ja.
Insomnia.
Richtig.
Von Faithless.
Ja. Dazu möchtest du jetzt was hören?
Ja, alles
klar. Ich muss kurz dummerweise fragen, ist es...
Ja, genau.
Das habe ich auf das Fest gesehen. Bin ich so über den Hügel gelaufen. Ich sag's dir, das war spektakulär.
Insomnia, also das war ja in den späten 90er Jahren und ich war das erste Mal in der Diskothek und da habe ich das erste Mal gehört über so eine Riesenanlage mit Lichteffekten. Das war schon beeindruckend, aber es hat mich seitdem, ja, war das auch ein Weichensteller, was so dann den nachfolgenden elektronischen Werdegang elektronisch-musikalischen Werdegang meinerseits anging, der dann auch sich über viele Jahre zog. Und wir haben zu Weihnachten letzten Jahres, 22, haben wir am 26.12. immer ein Konzert in der Stadthalle in Gotha. Und da haben wir es mit der Band live gespielt. Das war auch super stark.
Diese Musik?
Ja.
Aber also das
dieses,
ist doch
gerade dieses Lied auch, ja.
Und wie habt ihr das dann instrumentiert? Ich meine, das ist doch ein reines...
Ich kann dir das gerne schicken.
Das ist doch ein reines Computerprodukt.
Ja, wir haben es trotzdem als Liveband gespielt.
Und mit welcher Instrumentierung?
Schlagzeug, E-Gitarren, Bass und Keyboard. Und die Hook kam natürlich live gespielt vom Keyboard.
Und du hast dann immer ins Mikro gesprochen, I can't get no sleep, oder?
Ja, tatsächlich.
Echt?
Es ist ja mehr als das. Also es gibt ja noch so ein Stück weit mehr Text. Es ist ja nicht nur das I can't get no sleep, sondern es ist ja noch... zumindest in dieser Monster-Version eine Strophe, die, wenn man sie aufs Deutsche übersetzt oder ins Deutsche übersetzt, schon ziemlich wild ist.
Aber du hast nicht unter Schlaflosigkeit wirklich gelitten. Man sagt ja, dass der Song so thematisiert in der Trans-Techno-Szene,
ja, genau.
Waren so Aufputschmittel gang und gäbe und die hatten immer die Nebenwirkung Schlaflosigkeit.
Ja, dann zähle ich mich da mal dazu.
Okay. Du möchtest gerne den Monster-Mix hören?
Ja, schon.
Dann gucken wir mal, dass wir den einspielen.
I can't get no sleep.
Jetzt kann ich mal wieder eine Geschichte erzählen, das freut mich sehr. Und zwar habe ich mal gespielt bei irgendeinem Jubiläum von irgendeinem Kindergarten und das war Sommerfest, also draußen geplant, aber es war schlechtes Wetter und die Bühne war zwar draußen, aber ich durfte mich dann irgendwo drinnen umziehen. Das war so ein Gruppenraum und da habe ich mich dann in der Ecke umgezogen und während ich mich umzog, kam so ein klassischer Männerchor rein, so wirklich, wie man ihn vom Dorf sich vorstellt. Ne, die Liedertafel von Hinterposemuckel sozusagen. Und die probten nochmal ihr Programm, was sie auch gleich, irgendwie waren die vor mir oder nach mir dran, ich weiß nicht mehr, probten nochmal kurz ihr Programm, was sie gleich singen wollten. Und dann wäre ich fast umgekippt, als die anfingen zu singen. Dann ist wieder mal alles Banane. Dann ist wieder mal alles klar. Habe ich sofort das Handy rausgeholt und gefilmt und meinem Freund Unmada geschickt, weil das war ein Lied von ihm. Das fand ich so skurril, dass die sein Lied gesungen haben. Und jetzt ist es auch noch dein Lebenslied.
Ja, das ist eins meiner Lebenslieder. Es fiel natürlich wieder schwer auszudifferenzieren, aber ich hab sie ja schon in der E-Mail geschrieben, dass es für mich schwer war, mich auf 5 Lieder runterzubrechen. Das war auch ein langer gemeinsamer Prozess, 5 Lieder rauszusuchen, die mich repräsentieren sollen. Aber ich entschied mich dann schon dafür, Dinge zu nehmen, die Weichensteller waren. Also wo ich halt klar weiß, da gab es mal eine Abbiegung. Und Uni war nun der erste, dieses Kein Tag ohne Musik, wie es damals noch hieß. Ne? Also heute ja jeden Tag Musik. War der erste im Reigen der gestandenen Herrschaften der Kinderliederszene. Und Uni hat mich da komplett auf den Kopf gestellt. Und danach ging's durch die Decke. Ja, und den habe ich in Erfurt kennenlernen dürfen, in Unmada. Das ist total skurril auch, weil ich habe ihn in der Gutenberg-Schule kennengelernt. Sagt ihr das was? Da gab es am 26. April mal das erste Attentat in einer deutschen Schule.
Ach so.
Und das war auch meine Schule. Ich bin quasi genau dahinter aufgewachsen und groß geworden. Das war meine Grundschule, in die ich ging. Und dort in dem Speisesaal meiner ehemaligen Grundschule habe ich Unmada kennengelernt.
Und dieses Lied, Alles Banane, das hast du dann auch zu deinem gemacht?
Ja, ich habe dankenswerterweise so viel von allen übernehmen dürfen und mitnehmen dürfen. Und es war dann einfach, es war für mich ein Weichensteller, einfach Kindermusik erleben zu dürfen, fernab von den zwei großen Produzenten von Kindermusik, die in jedem Kindergarten bis zu dem Zeitpunkt immer wieder meinen Weg kreuzten. Und das waren so die ersten, die davon weit ab waren und den Horizont erweitern durften.
Genau, das würde mich nochmal genauer interessieren, weil du eben auch gesagt hast, das hat mich komplett umgekrempelt oder auf den Kopf gestellt.
Ja.
Kannst du das noch genauer beschreiben, was an Unmada jetzt so anders war?
Ja, ihn erleben zu können, wie er das gelebt hat, auch in dem Kreis. Und er hat dann so seine Trommeln zum Beispiel, die er da mit einbringt, seine umgedrehten Mörteleimer und dieses gemeinsame Musizieren und das einfach live zu erleben und live zu erleben, wie diese Lieder zelebriert worden sind und die du vielleicht vorher schon mal in irgendeinem Kontext hören durftest, aber noch nicht erleben durftest. Und das ist das, was ich eingangs auch sagte. Wenn das Lied nochmal, was du vielleicht schon mal kanntest, von dem Interpreten nochmal kommt und von dem Interpreten interpretiert wird und gezeigt wird und mit dem, was in ihm vorging oder gelebt wird, dann ist es nochmal so, wow, so habe ich das noch nie gesehen oder noch nie erlebt.
Oftmals, also zumindest war das für mich immer wieder so ein Moment, dass ich dann erst verstanden habe, was die Message ist von dem Lied, worum es geht, wie es umgesetzt werden kann.
Ja, und Uni sagt ja selbst, dass Alles Banane ist ja gerade für die Stimmbildung und auch für das Wahrmachen beim Singen, ne? Mit den ganzen Tiergeräuschen, die drin sind, wo du in die Kopfstimme umschaltest, wo du die Lippen bei dem Nilpferd, was steht, dann halt bewegst. Ja, oder, genau, oder der Truthahn im Radio singt. Und das, diesen Hintergrund hast du nicht gehabt. Vorher war das ein Spaßlied, in dem halt lustige Tiere vorkommen, aber das ist da wirklich noch diese, und das ist ja das, was du auch fragtest, gibt es diese, ja, diese pädagogische Ebene in Kinderkonzerten, ganz klar. Und er ist einer davon, der das halt in Liedern transportiert, ohne den Liedern das mitzugeben, also zu sagen, das ist jetzt ein Lied, das ist für die Stimmbildung, sondern dass das automatisch mitpassiert.
Ja, wir hören jetzt natürlich einen kleinen Ausschnitt vom Original. Auf der Playlist wird man es nicht hören, weil Unmadas Lieder nur in sehr überschaubarem Maß bei Spotify zu hören sind.
Aber wir können ihm mal einen Gruß schicken, oder?
Das auf jeden Fall.
Oh ja, Uni.
Wenn am Morgen ein Nashorn kräht, und im Zimmer ein Nilpferd steht, wenn ein Igel dich zärtlich küsst, und ein Seehund dein Müsli frisst. Ja, dann ist wieder mal alles Banane. Dann ist wieder mal alles Banane. Hey, dann ist wieder mal alles Banane. Dann ist wieder mal alles.
Ja, und dann willst du immer noch hoch hinaus auf der Gitarre. Du bist ja, kommst ja vom Klavier. Du kommst vom Klavier.
Ja, genau. Ne?
Ich hatte immer so im Kopf die Arbeitsteilung bei euch, also Schaufi und Bremi, Schaufi Gitarre und Bremi Klavier. Stimmt ja alles gar nicht mehr, weil du hast ja auch längst immer Gitarre gespielt und du willst immer noch höher hinaus. Deswegen hast du als letztes Lebenslied Tommy Emanuel gewählt, den, wie sagt man, Fingerpicking-Weltmeister so ungefähr. Konntest dich nicht so richtig entscheiden zwischen Guitar Boogie und oder Lewis und Clark. Was bedeutet das für dich?
Ja, wir sind wieder an Weichen. Also ich habe das Gitarrespiel wollte ich schon als Kind eigentlich gern. Mein Papa aber nicht so sehr. Der hat gesagt, ja, mach erst mal eins zu Ende. Also Klavier ist schon das, wo die Reise hingehen soll. Und ich aber in kleinen, ja, Projekten, man sagt, heute ist ja alles ein Projekt, in Projekten in der frühen Jugendzeit, späten Kindheit, schon gern mit Menschen zusammengespielt haben, die Gitarre gespielt haben. Wir haben unsere eigene Musik damals gemacht, für die ich mich heute nicht mal schäme, aber wenn man die Texte hört, ist man dann genau bei dem Punkt, den wir vorhin schon mal hatten. Mhm. Egal. Jedenfalls habe ich das Gitarrespiel erlernt und habe das dann auch von meinem lieben Norbert Stötzer, ein Kollege von mir damals an einer Musikschule gewesen, mit dem ich zusammenarbeiten durfte. Der hat mir dann alles beigebracht über Noten auf die Gitarre umsetzen etc. Ja, und dann traf ich auf Schaufi. Und Schaufi hat das auf ein anderes Niveau gehoben, ne, und hat mir dann Sachen an der Gitarre gezeigt. Er hat gesagt, du spielst das alles wie Swing, das klingt alles gleich. Ja, und da kam wieder Hallo kleines Fräulein rein mit diesen Gypsy-Elementen. Und der hat mich dann aufgeschlossen und irgendwann meinte er, du, da ist einmal im Jahr ein Festival in Riedberg, das ist so Großraum Paderborn. Das nennt sich Tommy Emanuel Guitar Festival. Wir fahren da ab und zu mal hin, willst du mal mitkommen? Ja, und dann sind wir da nach Riedberg gefahren. Und dann stand Tommy Emanuel auf der Bühne und hat Dinge mit der Gitarre gemacht, von der ich nicht wusste, dass die möglich sind. Und in dem Kontext waren viele, viele tolle Musiker auf der Bühne, die dann einfach gezeigt haben, wie weit das eigentlich geht. Unter anderem Peter Finger, weiß nicht, ob dir das was sagt, Joshua Stefan. Das sind alles so Koryphäen auf den Gebieten, die dann einfach dir erstmal gezeigt haben, was mit Gitarre möglich ist. Und Tommy Emanuel war dann neben Schaufi natürlich klar und Norbert waren so meine Götter an der Gitarre.
Während er das erzählt, starre ich die ganze Zeit auf seinen Pullover, auf dem so eine E-Gitarre, eine Western-Gitarre und noch verschiedene andere Gitarren abgebildet sind. Und da drauf steht, ja, ich brauche wirklich all diese Gitarren.
Ja, das ist so eine Pauschalentschuldigung. Ja, das ist ja oftmals so, du wirst ja immer gefragt, oder wenn Kinder den Raum der Musikschule betreten und da hängen ja nun an jedem freien Ort sind Ständer an der Wand, also so Aufhängmöglichkeiten, wo Gitarren drin sind. Und die erste Frage ist immer, sind das alles deine? Ich sage, nein, das sind nicht alles nur meine Gitarren, also das sind nicht alle meiner Gitarren. Was, du hast noch mehr? Wozu brauchst du die? Ich sage, das kann man nicht erklären.
Ja, wie ist das mit den zwei Titeln? Gibt es da eine Vorliebe oder warum konntest du dich nicht entscheiden?
Okay, entscheiden konnte ich mich nicht, weil dieser Gitar-Boogie ist nun das, wo er auch perkussive Elemente auf der Gitarre zeigt. Also wenn man seine Gitarre sieht, er hat so eine Maiden 808, die ist komplett, die sieht komplett aus wie abgemuckt über viele Jahre, aber die sind normalerweise lackiert. Und das Erste, was Tommy Emmanuel macht, wenn er so eine Gitarre aus dem Maiden stellt die ja für ihn her, auch wenn er die bekommt, er nimmt Schleifpapier und schleift die Lackierung ab, damit er auf das blanke Holz kommt, um solche Elemente zu machen, die dann auf der Gitarre machen. Mhm. Und er nimmt auch Jazzbesen und spielt auf der Gitarre perkussive Elemente. Nebenbei kommen aber Bassläufe. Also das war dieses, was auf der Gitarre möglich ist oder was mit Gitarre möglich ist. Und Lewis and Clark ist ein Titel, ach ja, wenn ich das jetzt sage, klingt das bescheuert, aber wenn der auf meiner Beerdigung läuft.
Das wäre schon gut, oder?
Ja, also es würde zumindest viel repräsentieren, weil es ist einfach ein Titel, der unglaublich, unglaublich tief geht und unglaublich, ja, unglaublich schön ist. Da fließen mir fast jedes Mal die Tränen.
Da werden wir auch nicht um einen Mashup herumkommen.
Ist ja auch mal okay.
Naja, gut. Wenn du das sagst.
Bremi und seine Mashups.
Mr. Mashup. Ja, jetzt kommen wir zum Lieblingsspiel unserer Gäste.
Dem einzigen Spiel.
Dem einzigen Spiel, deswegen muss es ja das Lieblingsspiel sein. Und du wirst jetzt aus dem Beutel, den Toni dir überreicht, vier Begriffe ziehen. Bitte nimm, guck rein in den Beutel, denn
Du musst
vier verschiedene Farben ziehen, ne?
Ja.
Ah, ich habe diesen Podcast schon mal gehört.
Ja. Fachmann.
Ich muss vielleicht eine Kiste nehmen in Zukunft, nicht mehr Beutel. Oder wir nehmen Toni mit.
Okay, ich habe einen grünen Zettel. Wollt ihr es gleich wissen?
Ja.
Ach du je. Ananas.
Erinnerst du dich, dass wir am Anfang noch richtige Gegenstände
hatten? Ja, natürlich erinnere ich mich daran.
Das kommt aber mir schon vor, wie aus einem anderen Leben.
Aber da bin ich sehr froh, dass wir die nicht mehr haben, weil ich fahre ja jetzt oft mit dem Zug.
Ah, ich habe ein Tätigkeitswort. Hüpfen.
Hüpfen.
Es fallen einem ja dann immer sofort Ideen ein, wenn die Leute die Wörter vorlesen und die dann nicht gleich rauszuhauen.
Och nein, ich habe grau.
Grau.
Ich brauche rot, ne?
Rot fehlt mir. Was auch immer etwas anderes jedenfalls.
Nein, ein Nilpferd.
So, dann haben wir hier vier Begriffe, nämlich Ananas, Hüpfen, Grau und Nilpferd. Und aus diesen vier Begriffen wird Bremi uns jetzt
in Echtzeit
bei laufendem Aufnahmegerät
sein erstes Kinderlied veröffentlichen.
Ja, wobei es gibt keine Vorgaben, also es muss auch nicht ein Kinderlied sein, sondern es muss einfach ein Lied sein, in dem diese vier Begriffe Ananas, Hüpfen, Grau und Nilpferd vorkommen.
Matthias, wir haben eine Aufgabe. Du kannst nicht dagegen arbeiten.
Jetzt hat Bremi die Gitarre schon auf dem Schoß, aber er hat sich in so eine Grüblerhaltung erstmal begeben.
Er grübelt, ja.
Er grübelt, wie er jetzt dieses Thema, wie er jetzt diese Aufgabe angeht und geht jetzt die ganzen Picking-Styles von Tommy Emanuel durch.
Erwartet bitte nicht so viel. Ich glaube, das wird ziemlich banal. Und ich fürchte,
solange
er
die Gitarre nicht abschleift von Tommy.
Mega kurz. Das kann schon. Okay. Das Nilpferd ist grau und ist im Wasser. Was trifft es da? Das wird immer krasser. Dort schwimmt da hinten eine Ananas rum. Das findet unser Nilpferd auch gar nicht dumm. Was macht es da? Es kommt heraus und es hüpft am Strand und es macht sich nichts draus. Ja, was macht es da? Kommt aus dem Wasser raus, geht an den Strand und da hüpft es und macht sich nichts draus.
Wow!
Ist ja doch ein Kinderlied geworden, so kannst du direkt veröffentlichen. Super. Haus
das,
raus.
Das hüpfende Nilpferd.
Genau das passiert. Man konnte es eigentlich schon erahnen, was in der nächsten Zeile passiert. Okay, egal.
Aber für Kinder ist es nicht unbedingt so.
Ja, das stimmt. Aber das ist wahrscheinlich auch das Verkopfte von uns Erwachsenen, wie wir rangehen. Schon?
Ja.
Aber es ist ja auch ein schöner Aspekt zu sagen, man kann ja die Lieder an der Stelle stoppen und kann hören, was die Kinder daraus machen. Ob
stimmt,
der Reim rauskommt, den ich auch machen wollte.
Erwin Grosche übrigens hat gesagt, man soll immer den, für ein Kinderlied, immer den Reim nehmen, der am naheliegendsten ist. Na, erinnerst du dich?
Ja. Deshalb hat er auch Lieder, die sich nicht so reimen, gell?
Naja, also die, weil du immer sagst, den naheliegendsten Reim möchtest du gerade nicht nehmen. Aber es gibt eben auch andere Auffassungen.
Schön, oder? So macht es jeder anders. Der
eine
macht es so,
der andere. Man muss es leicht nehmen.
Das eine Kind ist so, das andere Kind ist so, ist auch ein Zukowski-Song, ne?
Ja, der begleitet uns heute.
Wir kommen zum Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen.
Ich war gerade irritiert, weil der Toni uns eine Uhr hingestellt hat und da musste ich feststellen, die Aufnahme findet an einem Freitag, den 13. statt.
Tatsächlich?
Warum hast du das gemacht, Toni? Mensch! Aber es ist unser Glückstag.
Ja.
So, fangen wir an.
Fangen wir an? Meinst du, dass wir lesen jetzt parallel?
Das wäre mal was.
Oder fang doch ich an?
Ja, fang an. Auf geht's.
Bremi, was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
Tatsächlich ein Begrüßungslied war mein erstgeschriebenes Kinderlied.
Und wie heißt es?
Na hallo, guten Morgen, alles klar. Erinnerst du dich?
Ja, dunkel.
Mit dem Vorklatschen und Nachklatschen? Naja, gut, aber du kennst es.
Was erwartest du dir vom Kinderliederkongress, der vom 27. bis 29. Oktober diesen Jahres stattfindet?
Das ist immer noch so ein Geist, mit dem ich noch, der ist für mich noch nicht so greifbar. Keine Ahnung. Also, ich antworte jetzt nicht wie mein lieber Spunk, der sagte, nix. Nein, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Also, das klingt spannend. Ich weiß bloß nicht, was ich für mich rausholen sollte, kann, darf.
Ja, lassen wir mal so stehen, oder?
Ja, du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
Schuldenfrei werden, ganz schnell sorglos werden und nicht mit dem Druck leben zu müssen, Dinge tun zu müssen, nur des reinen Geldes wegen, sondern sorgenfrei einfach hingehen. Deswegen bin ich auch jemand, der sagt, führt unbedingt ein Grundeinkommen ein, einen bedingungslosen, um den Leuten Möglichkeiten zu geben, sich beruflich nochmal zu verwirklichen, was anderes zu tun. Das beste Beispiel bin ich durch die Pause, die ich machen durfte, musste mit meiner Musikschule, bin jetzt gerade im Prozess, mich nochmal zu verändern. Und ich würde das einfach jedem Menschen wünschen, dass er das ohne den Druck machen kann.
Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Kinderlied schreiben?
Ja, das ist ja super einfach, weil es gibt ja noch nicht so viel. Nein, es ist doch nicht super einfach. über Stärke, über Kinder, die sich nicht unterbuttern lassen sollten, sondern stark durchs Leben gehen sollen und ja, gewappnet sind. Ja, Begriff Resilienz.
Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
Das ist auch so ein Geist für mich. Ich habe mich selbst schon ein paar Mal damit beschäftigt und wir haben uns ja auch schon öfter drüber unterhalten. Ich kenne ein paar Leute, die mitmachen aus dem Netzwerk. Ich selbst habe aber für mich noch keine Idee, was es für mich bringen könnte. Vielleicht dann, ja, wenn ihr es dann wirklich geschafft habt, das Feuer zu entfachen und eine Prämie released.
Ja, also du sitzt hier mit 3 Mitgliedern zusammen, ja?
Ja, das ist mir durchaus bewusst.
Und die wir alle schon erwähnt haben, sind auch alle drin. Ja.
Ich weiß, also auch ein Gründungsmitglied.
Ach so, ich bin dran, gell? Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
Gar keinem. Ich kann mich nicht einem Genre zuordnen, weil bei mir geht alles von Swing zur elektronischen Musik zum Rock. Nee.
Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Jens Brehmeier zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was rätst du ihm?
Das war echt ein wilder Kerl. Ich weiß gar nicht, ob der mit mir sprechen würde, wenn ich dann so als grauhaarige Eminenz vor ihm stünde und sagen würde, tja, Bremi, es wird alles gut, ganz zum Schluss. Weiß nicht, ob er mir da zuhören würde oder ob der sagen würde, hey, geh mal bitte weg, du hast mir nichts zu sagen.
Das würde er vermutlich sagen, aber du kannst ihm ja trotzdem was sagen, auch wenn er es nicht annimmt.
Ja, pass vielleicht ein bisschen mehr auf dich auf und achte drauf, wem du im Leben wehtust.
Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
Ja, vielleicht meine Liebe zu Kindern, meine Liebe zur Arbeit mit Kindern. Das stelle ich ja jetzt nochmal auf neue professionelle Beine mit meinem Studium, was ich gerade mache. Also ich glaube schon, dass es ja, dass das Lachen der Kinder ist, das Mitmachen der Kinder und einfach den Spaß und den unverblümten Spaß und die Nichtverkopftheit, die wir haben, die Kinder gegenüber Musik eben nicht aufbringen, sondern die offen sind für so ziemlich alles.
Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem die 3 Travelers, Johann Sebastian Bach, Faithless, Unmada, Tommy Emanuel. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Deshalb bittet Johnny Cash dich vor dem gemeinsamen Essen, eins deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
Das ist natürlich etwas schwierig jetzt, die Konstellation. Aber vielleicht würde ich mich von Cash inspirieren lassen und würde, wie er es nun auf seiner fast letzten CD tat, eine Hommage machen und eine eigene Interpretation eines Cash-Liedes vielleicht spielen.
Welchen Liedes?
Vielleicht Ring of Fire, keine Ahnung.
Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
Definitiv kann man das. Oder ich würde den Begriff vielleicht weiterfassen, Musik mit Kindern kann man davon leben. Also wie auch immer, durch die Musikschule weiß ich schon, dass das geht. Und ja, aber das ist der Punkt, also stressfrei wäre schön und das funktioniert. Also im Kontext Musikschule geht, wenn ich jetzt aber wirklich nur immer wieder Kinderlieder schreiben müsste, damit ich damit überlebe, weiß ich nicht, ob es mir dann noch Spaß machen würde.
Das war schon die letzte Frage von unserem Fragebogen.
Und das Ende vom Podcast.
Vielen Dank, dass du dich auf uns eingelassen hast, dass du hier die Reise gemacht hast von Gotha oder Sonneborn nach Halle in das schöne Studio von Toni.
Ja, schön, dich kennenzulernen.
Danke, Lucy, das ging ja genauso. Ich kannte bisher nur deine Stimme. Ich habe schon Bilder von dir gesehen, aber dich noch nicht live erleben dürfen.
Das stimmt. Ich habe den Zusammenhang auch erst jetzt durch den Podcast bekommen. Davor warst du eine Person, die Fragen geschrieben hat für unsere Folge. Und es ist schön, jetzt eine Person dazu zu kennen.
In der Playlist werden wir vermutlich, wenn das Album nicht in den nächsten 3 Wochen erscheint, noch keine Songs von Remi selber hören können, sondern nur seine Lebenslieder. Aber auch da haben wir ja einiges zu bieten. Also ihr könnt auch euch wieder Musik anhören in der Folge, in der Playlist zur Folge.
Schreibt uns, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt. Es funktioniert, wir antworten. Wir freuen uns auch, wenn wir Kritik bekommen, weil wir dann nochmal was verändern können oder hinterfragen können, drüber nachdenken, diskutieren können. Also meldet euch einfach.
Wir freuen uns auch, euch vielleicht live zu sehen oder zumindest ihr könnt uns live sehen, wenn ihr im Raum Stuttgart seid, in Anfang März, und zwar vom 7. bis 9. März. Da machen wir jeden Morgen von 10 bis 11 einen Live-Podcast.
Oh ja, da bin ich echt ein bisschen aufgeregt.
Auf der Didakta in Stuttgart auf dem Messegelände. Das wird spannend und ihr könnt dabei sein, wenn ihr Lust habt.
Und ihr könnt dort auch einige unserer Kollegen treffen. Es werden doch auch vom Netzwerk Kindermusik einige da sein.
Richtig, und auch andere. Also,
und auch andere.
Also Reinhard Horn zum Beispiel fällt mir gerade ein, der auch nicht im Netzwerk ist, der aber auch auf unserer Bühne da auftritt und Lieder präsentiert. Also es ist eine Bühne auf der Didakta, wo nicht nur unser Podcast stattfindet, sondern den ganzen Tag KinderliedermacherInnen ihre Songs vorstellen werden.
Ja, und wir freuen uns weiterhin auf den Kinderliederkongress. Wir hoffen, dass er bald nicht mehr zum Geist, ein Geist sein wird für Premi und für viele andere. Wir wissen, es kommen immer wieder Fragen dazu. Wir können im Moment noch nicht so viel beantworten. Wobei vielleicht, wenn diese Folge rauskommt, ist vielleicht schon alles klar. Wer weiß.
Aber inhaltlich haben wir schon ziemlich viel vorgearbeitet hier.
Es wird viele Workshops geben und es werden tolle Menschen da sein. Das steht fest. Aber alles Weitere werdet ihr spätestens auf der Homepage sehen, wenn ihr dort vorbeischaut.
Wir bedanken uns wie immer auch beim Netzwerk Kindermusik, das diesen Podcast hier ermöglicht.
Ja, danke.
Und dann bleibt mir nur noch...
Haben wir Toni Danke gesagt?
Ja, mehrfach.
Der winkt jedes Mal ab, wenn wir Danke sagen wollen. Nein, Toni, wir können dir auch einfach mal Danke sagen.
Danke,
du
Toni,
du behütest uns hier so gut. Danke.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch euch das Tschüss anzubieten.
Ja, tschüss, ne?
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss!
Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.